And I say that
Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr getötet.
And I say that you are fake news.
3, 2, 1, 0, 0, 0.
To tension.
Damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Tension. Es ist mir schon fast peinlich, aber auch in diesem Fall wird es mal wieder keinen Jeff geben. Enttäuschend, ich weiß. Dafür gibt es einen Steven sowie eine Amy und zusammen bilden sie das Ehepaar Allwine. Doch hey, bevor wir einsteigen, würde ich vorschlagen, macht es euch gemütlich, schnappt euch ein Getränk eurer Wahl, am besten auch ein Eis bei den derzeitigen Temperaturen. Und dann starten wir unseren heißen Fall, der uns in die tiefsten Untiefen des Darknets führt. Unser Fall beginnt im November 2016. In einem Vorort von Minneapolis namens Cottage Grove geht beim Cottage Grove Police Department der folgende Notruf ein.
I think my wife shot herself. There's blood all over.
Does she still have the weapon?
I don't know. We just got
home. Where did she shoot herself?
I don't know. I just saw her in blood. I can't tell where she shot. I don't know.
Are we gonna remarry?
I don't know, bud.
Ich denke, meine Frau hat sich erschossen. Da ist überall Blut. Hat sie eine Waffe? Ich weiß nicht. Hat sie sich selbst erschossen? Ich weiß nicht. Ich habe nur sie und das ganze Blut gesehen. Ich kann dir nicht sagen, wo genau die Schusswunde ist. Die Ermittler begeben sich direkt zum Ort des Geschehens. Zum Haus der Familie Allwine. In der Garageeinfahrt steht Steven mit seinem Adoptivsohn, der auch im Notruf zu hören war und seinen Vater gefragt hat, ob er wieder heiraten wird. Das allerdings nur, um die Übersetzung des Notrufs auch zu vervollständigen. Steven führt die Ermittler zum Schlafzimmer, wo sie auf den leblosen Körper von Amy Allwine treffen. Neben ihr liegt eine 9mm Handfeuerwaffe, mit der sie sich wohl selbst in den Kopf geschossen hat. Ein Anblick, der den Ermittlern einen kühlen Schauer einflößt. Passend zum kalten Wetter außerhalb des Schlafzimmers. Diese Kälte kann auch der Ofen nicht aufheizen, der in der Küche noch immer eingeschaltet ist. Über 20 Jahre sind die zu dem Zeitpunkt 44-jährige Amy sowie der 43-jährige Steven nun schon verheiratet. Sie haben sich im College kennengelernt und viele Jahre später ihren Sohn adoptiert. Neben ihrer großen Liebe füreinander steht auf Platz 2 immer ihr Glauben. Familie Allwine ist streng religiös. In ihrer Kirche fungiert Steven sogar als eine Art Paartherapeut, der anderen Mitgliedern der Kirche dabei hilft, ihre angeschlagene Ehe zu reparieren. Der Mann kennt sich dementsprechend wohl aus, in Sachen Liebe. Beruflich ist Steven als IT-Consultant tätig und Amy als professionelle Hundetrainerin samt eigener Hundeschule. Und nicht nur dort ist man von den Ereignissen des 13. November 2016 geschockt, sondern auch im Freundeskreis sowie im familiären Umfeld. Einfach niemand kann sich vorstellen, weshalb Amy eine solch fatale und unwiderrufliche Entscheidung treffen sollte. Fragen um Fragen. Ein guter Zeitpunkt, um einmal die Lupe anzusetzen, um ein paar dieser Fragen zu klären. Angefangen bei dem 13. November, der das Leben der Familie Allwine auf den Kopf gestellt hat. Um 17.29 Uhr verabschiedet sich Steven von Amy, um ihren gemeinsamen Sohn, ich nenne ihn an dieser Stelle einfach mal Paul, von dessen Großeltern abzuholen. Amy, die mit Steven den Tag über allein zu Hause war, hat noch über leichte Migränekopfschmerzen geklagt, sagt Steven in einer späteren Polizeibefragung. Das war wohl das Letzte, was seine Frau ihm mitgeteilt hat, bevor er losgefahren ist, um Paul abzuholen. 1,5 Stunden vergehen, bis Steven mit Paul zurückkehrt. Um 19 Uhr betritt Paul als erstes das traute Heim, in freudiger Erwartung seiner Mama von seinem Tag bei Oma und Opa zu berichten. Doch anders als sonst kommt ihm nicht schon die wärmende Stimme seiner Mama entgegen, die von der Küche in den Hausflur dringt. Bis auf das sonore Brummen des Ofens ist nichts zu hören. Er rennt durch das Haus, bis seine Beine bei dem Anblick, der sich ihm im Schlafzimmer seiner Eltern bietet, die Bewegung einstellen. Er ruft nach seinem Vater, der dann geschockt die 911 wählt. Es war also Paul, der seine Mutter in solch einer entsetzlichen Szenerie vorgefunden hat. Auf dem Boden, in ihrem eigenen Blut liegend. In der linken Hand noch immer die Waffe, mit der sie sich selbst in den Kopf geschossen hat. Wobei man durch das viele Blut die Schusswunde auf der rechten Seite ihres Kopfes kaum erkennen kann. Und wenn diese Vorstellung, dass Amy von ihrem Sohn entdeckt wurde, der übrigens noch im Grundschulalter ist, nicht so unfassbar grausam wäre, dann wären die letzten Sätze mit einer reichlichen Portion an Sarkasmus gespickt worden. Denn dem aufmerksamen Hörer sollte aufgefallen sein, dass eine Schusswunde auf der rechten Seite doch irgendwie unnötig kompliziert ist, wenn man die Waffe doch in der linken Hand hält. Selbst dass man die Waffe überhaupt in der linken Hand hält, ist unnötig kompliziert, bedenkt man den Fakt, dass Amy Rechtshänderin war. Für die findigen Ermittler ist das durchaus ein Grund, einen genaueren Blick auf die Umstände ihres Suizids zu werfen. Und schon sind wir auch wieder zurück bei dem Ofen, der, wie zweimal erwähnt, noch immer eingeschaltet ist, als Steven und Paul nach Hause kommen. Amy hat wohl kurz vor ihrem Tod noch Kürbisse im Ofen geröstet, beziehungsweise war halt irgendwie noch immer dabei. Was muss also passieren, dass sie sich beim Kürbisrösten dafür entscheidet, ihrem Leben ein Ende zu setzen? Zumal sie auch in den Wochen und Monaten zuvor keinerlei Anzeichen einer Depression oder dergleichen gezeigt hat. Von der Theorie gehen die Ermittler nun wieder in die Praxis und analysieren die Ergebnisse von Amys Autopsie. Es stellt sich heraus, dass nicht nur die Stelle der Schusswunde Fragen aufwirft, sondern auch der Einschusswinkel, denn sie müsste von weiter oben geschossen haben. Und als wäre all das nicht schon verdächtig genug, haben die Ermittler den Flur des Hauses mit Luminol untersucht, da ihnen dieser Teil besonders gut gereinigt vorkommt. Und siehe da, der Flur leuchtet wie ein Weihnachtsbaum. Offensichtlich ist Amy nicht im Schlafzimmer zu Tode gekommen. Und ganz offensichtlich war es auch nicht ihre freie Entscheidung. Amy Allwine wurde ermordet. Die Frage ist nun, wer ist der Mörder? Die ersten Anhaltspunkte liefert ein 6 Monate alter Polizeibericht vom Mai 2016. Nun wird es mal wieder ein Stück weit verrückt. Das Federal Bureau of Investigation, besser bekannt als das FBI, warnt das Cottage Grove Police Department, dass eine Bewohnerin des kleinen Vororts in Lebensgefahr schwebt. Und um den Ursprung dieser Warnung auf den Grund zu gehen, müssen wir in die Untiefen des Darknets abtauchen, zu einer Website namens Baser Mafia. Eine höchst seriöse Website, zwinker, zwinker, die verschiedene Dienstleistungen anbietet. In erster Linie Auftragsmorde, die von Mitgliedern der albanischen Mafia ausgeführt werden sollen. Sozusagen das eBay-Kleinanzeigen der Auftragsmorde. Das Ganze funktioniert dann wie folgt. Der anonyme Auftraggeber, also der Kunde, sendet eine Anfrage an die Website. Also nun mal als Beispiel, Person XY soll das Zeitliche segnen, dafür bin ich bereit, Summe X aufzuwenden. Wobei Summe X in Bitcoins gezahlt wird, um die Finanzströme des Vorgangs ebenfalls zu anonymisieren. Dann gibt es am anderen Ende der Leitung die potenziellen Auftragskiller, die den Auftrag nach dem Bezahlvorgang ausführen. Nun gibt es im Darknet nicht nur eine Website, die diese Art von Dienstleistung anbietet, und vor einer Vielzahl dieser Websites wird auch gewarnt, da sie ganz offensichtlich Betrug sind. Wobei man es am besten gar nicht erst in Erwägung ziehen sollte, solch eine Website überhaupt aufzusuchen. Aber gut. Während also in vielen Artikeln vor solchen Seiten gewarnt wird, fand man zu dem Zeitpunkt auch immer wieder den Zusatz, dass es neben diesen vielen Fake-Seiten auch die Baser-Mafia gibt, die absolut seriös auftritt und die Aufträge umsetzt. Nun müsst ihr euch vorstellen, gab es da viele Personen, die sich vor einer solchen Anfrage genauestens informiert haben und sich dachten, nicht mit mir, Jungs. Ihr legt mich nicht rein. Ich stelle meine Anfrage lieber auf Baser-Mafia, denn da wird mir geholfen. Nichts ahnt, dass dieser Artikel, in dem die Baser Mafia als seriöses Unternehmen beschrieben wird, von denen selbst stammen. Im Endeffekt war die Baser Mafia auch nichts anderes als ein großer Betrug. Hat man die Bitcoins erstmal gezahlt und erkundigt sich nach dem aktuellen Stand des Auftrags, kommen die skurrilsten Ausreden. Das Zielfernrohr des Scharfschützengewehrs war beschlagen, man hat die Bremsen des falschen Fahrzeugs manipuliert, das Novichok wurde zu spät geliefert, die Bahn hatte Verspätung. Nun hat man als vermeintlicher Kunde dieser Website eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Akzeptieren, dass man auf einen Scam reingefallen ist und die Sache auf sich beruhen lassen. Oder man zeigt den Betrug bei der Polizei an und sagt, ich habe hier Bitcoins gezahlt und der ist immer noch am Leben. Ich frage mich, ob es wirklich jemanden gibt, der sich für Letzteres entschieden hat. Nun wurden infolge eines Hacking-Angriffs auf die Baser Mafia die Anfragen, die über die Seite gelaufen sind, sichergestellt und dem FBI übergeben. Das FBI hat dann die Daten ausgewertet und die Informationen mit den Behörden in den jeweiligen Bundesstaaten geteilt, in denen die Zielpersonen leben. Übrigens kamen 13 Anfragen wohl aus Deutschland. Nun aber zurück zu unserem Fall. Im Februar 2016 registriert sich ein Nutzer namens Dog Day God auf der Baser Mafia Seite und erkundigt sich nach dem Preis für einen Mord, der wie ein Autounfall aussehen soll. $6,000, die von Dr. God dann auch mit Bitcoins gezahlt werden. Dr. God, die sich selbst als weibliche Auftragsgeberin vorstellt, möchte, dass Amy Allwine im März 2016 während einer Hundetrainingsschulung in Illinois eben diesen Unfall hat. Doch dazu kommt es nicht. Die Baser Mafia schreibt Dr. God, dass sie Amy in Illinois zwar verfolgt haben, aber einfach keine gute Gelegenheit für die Umsetzung hatten. Beim nächsten Mal wird es dann ganz sicher klappen. Da kümmert sich dann ein Scharfschütze um die Umsetzung. Doch auch beim nächsten Mal klappt das nicht. Diesmal hätten sie Amy fast gehabt, aber dann wurden sie dummerweise von der Polizei angehalten. Und ja, dann wurden sie auch noch verhaftet, weil sie in einem gestohlenen Fahrzeug unterwegs waren und auch noch Waffen dabei hatten. So ein Pech aber auch. Dann kommt wie gesagt das FBI an die Daten und ein wenig später werden dann auch Amy und Steven informiert. Als Konsequenz daraus installieren die Allwines ein neues Sicherheitssystem in ihrem Haus, das sie vor Gefahren von außen schützen soll. Ende Juli erhält Amy dann plötzlich von der Mailadresse jane@gmail.com besorgniserregende Mails. Wobei ich mich auch frage, wie die Person an die Mailadresse jane@gmail.com rangekommen ist. Aber egal. Der Inhalt der Mails war in etwa wie folgt. Amy, ich gebe dir noch immer die Schuld daran, dass mein Leben nun ein einziger Scherbenhaufen ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie es eine fette Stampe wie du schaffen konnte, meinen Mann um den Finger zu wickeln, aber wegen dir hat er mich verlassen. Wegen dir ist mein Leben jetzt ein großer Haufen Scheiße. Und ich sende dir diese Mail, weil es so aussieht, als hättest du bereits von mir erfahren. Du hast wohl ein neues Sicherheitssystem im Haus installieren lassen. Und ich wurde informiert, dass die Polizei in meinen alten Mails rumschnüffelt. Doch die Mails sind nicht zurückverfolgbar, weshalb sie mich auch niemals finden werden. Aber ich kann dich nun mal nicht mehr direkt angreifen. Jetzt, wo die Polizei über dich wacht. Also werde ich dir einfach auf andere Art alles nehmen, was dir irgendwie lieb und teuer ist. Ich weiß von deinem Mann, deinem Sohn, sowie deinem Unternehmen. Dem Internet sei Dank weiß ich auch, dass deine Eltern in Woodbury leben und du einen Bruder in St. Pale sowie eine Schwester in Jetley hast. Ich habe mich in letzter Zeit bezüglich so einiger Sachen schlau gemacht. Ich weiß jetzt, wie man die Bremsen eines Autos manipuliert oder auch, wie man eine Gasexplosion in einem Haus auslösen kann und es trotzdem wie ein tragischer Unfall aussieht. Ich weiß, dass sich die Gaszähler in deiner Hundeschule sowie in deinem Haus auf der Ostseite befinden. Im Haus deiner Eltern sind sie auf der Südseite. Es gibt dir doch einen Ausweg aus deiner misslichen Situation. Du musst Selbstmord begehen. Falls du es nicht tust, wirst du sehen, wie ich Stück für Stück alles Wertvolle in deinem Leben auslösche. Du wirst wissen, dass du es früher hättest stoppen können. Und es wird dich von innen auffressen. Es wird also so oder so auf jeden Fall passieren. Also erspar deiner Familie doch einfach das Leid und begeh Selbstmord. Ich habe mich für dich auch schon nach den besten Selbstmordmethoden erkundigt. Vor einen Zug springen, dich von einem Hochhaus stürzen, sicher hängen, Schuss in die Brust oder auch Schuss in den Kopf. Ich denke mal, dass es dir ebenfalls plausibel erscheint, besser ein Leben als 6 Leben auszulöschen. Und ganz ehrlich, deine Familie braucht dich doch sowieso nicht. Erzählst du irgendjemanden von dieser Mail, ist der Deal vom Tisch. Und du wirst deine gesamte Familie verlieren. Es bedarf nun nicht wirklich den detektivischen Fähigkeiten eines Sherlock Holmes, um zu begreifen, dass der Nutzer des Dog Day God Accounts dieselbe Person ist wie der Absender der Mail. Doch wer ist diese Frau, der Amy den Mann ausgespannt hat? Einfach niemand hat eine Vermutung, geschweige denn noch eine Antwort darauf. Weder Amys Freunde noch ihre Familie können sich vorstellen, dass Amy eine Affäre gehabt hat. Diese Spur führt für die Ermittler also ins Leere. Also versuchen sie mehr über die Aktivitäten von Dog Day God im Darknet herauszufinden und stellen fest, dass dieser über die Baser Mafia Website auf einen Darknet-Marktplatz gelangt ist und dort Scopolamin bestellt hat. Scopolamin, und ich hoffe, dass ich es gerade richtig ausspreche, wird in erster Linie nach OPs eingesetzt, um Übelkeit und Erbrechen vorzubeugen. Tatsächlich wurde es anfangs auch als Wahrheitsserum eingesetzt und kann, wenn es überdosiert wird, zu Bewusstseinsstörungen sowie Gedächtnisverlust führen. Im Grunde hat es fast dieselbe Wirkung wie Rohypnol, was leider ja auch als Vergewaltigungsdroge genutzt wird. Besteht vielleicht die Möglichkeit, dass diese Scopolamin-Bestellung irgendwas mit Amys Tod zu tun hat? Der toxikologische Befund bringt die Antwort. Ihr wurde mehr als das 40-fache von einem Arzt üblicherweise verschriebenen Dosis verabreicht. Und noch etwas können die Ermittler in Erfahrung bringen. Der Todeszeitpunkt wird auf 15 Uhr geschätzt und das, obwohl Steven doch noch um 17.29 Uhr mit seiner Frau gesprochen hat. Wie ist das möglich? Fragt ihr euch nun bestimmt. Immerhin hat Steven keinerlei Anstalten gemacht, den Ermittlern Rede und Antwort zu stehen. Sogar sein Handy hat er den Ermittlern bereitwillig zur Verfügung gestellt. Auf dem Handy finden die Ermittler einen Chatverlauf vom 13. November zwischen Steven und einer Frau namens Michelle. Sie finden schlüpfrige Nachrichten sowie Bilder von Steven ohne Schlüpfer. Eine ganze Latte an Nachrichten. Ein Schelm, wer Böses denkt. Die Ermittler kontaktieren diese Michelle und fragen, in welchem Verhältnis sie zu Steven steht. Sie sagt ihnen, dass sie Steven auf der Website Ashley Madison kennengelernt hat. Ihr kennt doch sicherlich alle noch diese nervigen Werbeclips von früher, von Fremdgehen 69 und wie die ganzen Seiten so hießen. Eigentlich gibt es ja nur einen Clip, der ganz gut war.
Jeff, ich heiße Jeff.
Ashley Madison ist jedenfalls genauso eine Website. Gemacht zum Fremdgehen. Ironischerweise hat Steven in der Kirche von der Website erfahren. Ich habe euch ja bereits erzählt, dass Steven in seiner Kirche Beziehungstipps für Paare mit Eheproblemen gibt. Nun, genau diese Website hat einem Paar die Ehe gekostet und da dachte sich Steven vielleicht sowas wie: Challenge accepted. Meine Ehe wird das schon aushalten. Neben Michelle soll er über die Website auch noch andere Frauen kennengelernt haben, die er gedatet hat. Während der Befragung wurde Steven auch gefragt, ob er irgendwelche Erfahrungen mit dem Darknet hat. Woraufhin Steven erwidert, dass er noch nie, niemals in seinem ganzen Leben nicht im Darknet war. Das Bitcoin-Wallet auf seinem Handy erzeugt einen ganz anderen Eindruck und als sie durch die Wiederherstellung von gelöschten Daten auch noch eine Transaktion von dem Bitcoin-Wallet finden, zieht sich die Schlinge zu. Es ist eine Transaktion, die an die Adresse getätigt wurde, die Dog Day God von Baser Mafia erhalten hat. Zudem muss man noch erwähnen, dass jede Adresse für jede Transaktion nur ein einziges Mal verwendet wird, um das mal etwas laienhaft auszudrücken. Sie können jedenfalls ganz eindeutig sicherstellen, dass die Bitcoins für den Mordauftrag von dem Bitcoin-Wallet von Steven übertragen wurden. Zudem finden sie heraus, dass Steven, der im Homeoffice arbeitet und angibt, von 6 Uhr morgens bis 17 Uhr gearbeitet zu haben, einfach nichts, aber auch wirklich gar nichts an Arbeit erledigt hat. Er hat sich einfach nur eingeloggt und sich in der Zeit mit anderen Tätigkeiten beschäftigt. Und die Ermittler sind sich ziemlich sicher, diese andere Tätigkeit war der Mord an Amy Allwine. Im Januar 2017 wird er verhaftet und für den Mord an seiner Frau Amy angeklagt. Steven selbst plädiert auf nicht schuldig und gibt an, dass er reingelegt wurde. Die Staatsanwaltschaft hingegen sieht das ein wenig anders. Für sie ergibt sich folgendes Bild. Steven wollte sich von Amy scheiden lassen. Nur würde seine Kirche das ganz und gar nicht gutheißen. Sich scheiden zu lassen wird nicht geduldet. Wenn der Ehepartner wiederum infolge eines tragischen Unfalls stirbt, ist das natürlich was ganz anderes. Und so wird ein winzig kleiner Gedanke in seinem Kopf gepflanzt, der mit beachtlicher Geschwindigkeit zu wachsen beginnt. Er erkundigt sich im Darknet nach Organisationen, die gewisse Dienstleistungen übernehmen und registriert sich als Dog Day God auf der BSA Mafia Website. Er erteilt den Auftrag, seine Frau umzubringen und es wie einen tragischen Unfall aussehen zu lassen. Als er dann merkt, dass er nur hingehalten wird und die Daten der Website geleakt wurden, nutzt er Amys Ängste und versucht sie über die Mailadresse jane@gmail.com zum Selbstmord zu bewegen. Doch auch dieser Plan endet ohne Erfolg. Bis er dann schließlich den altmodischen Weg geht und sich selbst um Amy kümmert. Er bringt seinen Sohn Paul zu dessen Großeltern, setzt seine Frau Amy unter Drogen, erschießt sie, reinigt den Tatort und versucht danach, die Szenerie so darzustellen, dass es wie ein tragischer Selbstmord aussieht. Einen ganz netten Nebeneffekt für Steven hat natürlich auch die Lebensversicherung in Höhe von $700.000, die er im Fall von Amys Ableben erhält. Tja, von dieser Versicherung sieht Steven keinen einzigen Cent und fortan auch nur noch gelegentlich das Tageslicht. Denn er wird zur lebenslangen Haft verurteilt, ohne die Aussicht auf Bewährung. Bis heute hält er an seiner Theorie fest, reingelegt geworden zu sein und bestreitet, irgendwas mit dem Mord an seiner Frau zu tun zu haben. 5 Jahre später gibt er sogar ein Interview aus dem Gefängnis, in dem er seine felsenfeste Überzeugung offenlegt, dass ihm die Daten irgendwie auf sein Handy übertragen wurden. Doch auch in diesem Interview erscheinen seine Aussagen alles andere als plausibel, denn es wurde auch nie nur ansatzweise eine andere Person gefunden, die Amy so etwas antun würde oder ein Motiv dafür gehabt hätte, Steven eine solche Tat unterzuschieben. Also, wenn ihr nach meiner bescheidenen Meinung fragt, ist Steven Allwine nichts anderes als ein skrupelloses, gewissenloses Arschloch mit einem ganz kleinen Ego. Dass er nicht mal davor Halt macht, seinen Sohn mit dem Anblick seiner toten Mutter zu traumatisieren, sollte eigentlich nochmal gesondert bestraft werden. Bei so viel abgrundtiefer Boshaftigkeit und das von einem Mann Gottes, da fällt einem wirklich nichts mehr ein. Abschließend noch kurz eine Zusammenfassung zu den heutigen Lerninhalten. Erstens, geht nicht ins Darknet und sucht nach einem Auftragskiller. Ob seriös oder nicht, lasst es doch bitte einfach bleiben, denn neben den Bitcoins gebt ihr eure Menschlichkeit gleich mit ab. Zweitens, glaubt nicht, dass Daten auf euren Smartphones oder Computern gelöscht sind, nur weil ihr den Papierkorb entleert habt. Und zu guter Letzt drittens, wenn es in eurer Ehe nicht mehr läuft, dann bitte lasst euch doch zum Wohle aller einfach scheiden. Oder probiert's mit dem Ehetherapeuten, Hauptsache er heißt nicht Steven Allwine. Das war doch mal wieder eine äußerst lehrreiche Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Falls dem so ist, dann würde ich mich über ein Like sehr freuen, sowie natürlich auch ein Abo, Und lasst doch gerne einen Kommentar auf YouTube oder Instagram da mit eurer Meinung zum Fall. Das war's mal wieder von mir für heute. Ich hoffe mal, zwischen dieser und der letzten Folge sind nicht wieder 2 Monate vergangen und wir hören uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf und bis dann. And I say that you are fake news. 3, 2, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,